Wieder eine Woche vorbei, wir sind wieder da mit was dahinter steckt und wir haben uns echt gedacht, wir sind schon professionell, Schmiedi, aber wenn du mit Felle Podcast machst, das übertrumpft alles. Unser nächster Gast, Manuel Feller.
Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark.
Das grüne Herz.
Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
Jetzt haben wir ganz schön abgelöst bei der Einstellung. Wir haben gar nichts drauf und dann sagt er, na so ein Mikro habe ich eigentlich eh in meinen Kleiderschrank. What the hell, warum ist das in deinem Kleiderschrank?
Ja, ich tobe mich da manchmal aus, so privat für mich. ein paar musikalische Geschichten und da habe ich mir mal gegönnt, sagen wir es so. Und in dem Fall haben wir Glück gehabt, weil euer Mikro hat nicht funktioniert und jetzt habe ich meins ausgepackt, jetzt ist es das Herz, wie das fließt, oder? Da brauchst du gar nichts mehr China.
Ja, das ist ja, wie wenn der Ski läuft. Einfach laufen lassen, so ist dann mit den Mikros auch, oder?
Genau, das ist wie mit Atomic, da brauchst du auch nicht Skifahren können.
Stopp. Bleiben wir beim Podcast.
Ja, jetzt kennst du es ja.
Na, Feli, vielen Dank, dass du Zeit hast. Danke für deine Unterstützung, dass das auch qualitätsmäßig gut passt. Und wie geht's da? Wie ist der Sommer gelaufen? Wie war es nach der Kugel? Erzähl mal.
Ja, erstens mal danke für die Einladung. Geht jetzt mal soweit gut, sagen wir so, mittlerweile wieder besser. War ein bisschen hektisch und stressiger Sommeranfang, sage ich jetzt mal so. Also ich habe mir gleich nach der Saison, bin ich mal abgehauen in Urlaub nach Jamaika mit der Freundin, meinem Cousin und seiner Freundin, um mal ein bisschen Luft aus dem Ganzen auszunehmen. Aber wie ich heimgekommen bin, bin ich gleich wieder auf den Boden der Realität zurückgekommen, bin eigentlich nur quer durch Österreich gefahren, vor einem Termin zum anderen, was natürlich in gewisser Hinsicht auch schön war, viele Ehrungen und so weiter dabei gewesen, aber irgendwann war da fast kein Ende mehr in Sicht und das hat sich jetzt schon langsam wieder einpendelt, jetzt ist auch das Training wieder im Vordergrund und viel Zeit für Family und so weiter, für ein bisschen hobbymäßig Fischen und so. Mittlerweile bin ich im Sommer angekommen, sage ich jetzt mal.
Das Thema haben wir im Frühjahr besprochen, die Conny und ich, dass Erfolge so was Schönes sind, aber sie bringen halt auch Sachen mit, was man zuerst nicht kennt, was man kennenlernen muss. Eine unglaubliche Erfahrung daraus zieht. Warst du ein bisschen darauf vorbereitet oder hat dir jemand gesagt, du pass auf, dass es nicht irgendwann zu viel wird, damit das Training halt dann doch funktioniert, weil die Regenerationszeit dann ab einem gewissen Alter halt auch sehr wichtig ist. Und wenn halt dann Termine und Training alles unter einen Hut zu bringen, ist ein bisschen schwierig.
Ja, also in meiner Situation muss ich jetzt sagen, bin ich es eigentlich schon gewohnt gewesen. Ich habe ja vorher schon eigentlich immer stressige Sommer gehabt, sage ich jetzt einmal, so extrem nicht, aber schon auch sehr vollgepackt. Und ja, bei mir kommen halt noch zwei Kinder dazu, das auch nicht unbedingt einfacher macht, mit denen man natürlich Zeit verbringen will. Und dann ist man eigentlich wieder jetzt Wochenende weg. Das ist dann von dem her auch nicht so lustig. Und eben, wie du sagst, wenn man am Wochenende halt wieder, weil ich jetzt 6, 7, 8 Stunden im Auto sitzt, statt dass man irgendwo die Haxen hochlagert, ist halt mit der Regeneration auch nicht so super. Und wir haben schon auch im Vorhinein drüber geredet, aber es war dann einfach fast ein bisschen zu viel. Ich habe eigentlich auf meine Kugel im Wohnzimmer geschaut und habe mir nur gedacht, du dreckst drum, du, wegen dir. Wegen dir fahre ich jetzt nur von einer Ecke in die andere, aber gleichzeitig habe ich dann zurückgedacht an den Moment, wie ich die Kugel gekriegt habe. Und das hat mich auch irgendwie hungrig gehalten und motiviert gehalten, dass ich im Training gleich weiter tue. Das Positive war eigentlich, dass ich nicht groß weh gehabt habe. Das ist im Vergleich zu den letzten 2 Jahren eigentlich viel, viel besser gewesen. Ich habe eigentlich körperlich bin ich sehr gut in den Sommer eingestellt, was das Ganze schon einfacher gemacht hat. Aber natürlich, der ganze Aufwand dann hin und her war dann schon viel. Ich habe zu manchen Leuten gesagt, wenn ich 2 Kinder daheim hätte, dann darf es mir zu halbes Jahr nicht mehr sehen, dann war ich irgendwo dahin. Ob ich wieder gekommen hat, wissen die nicht. So habe ich nicht große Wahl gehabt. Und na, wie gesagt, momentan passt wieder alles, hat sich alles wieder einpendelt und ich genieße meinen Sommer.
Für dich ist nicht nur der Sommer stressig, sondern auch der Winter, weil du bist einfach für mich eine Person, was sehr polarisiert. Also du sagst immer der Meinung, du sagst, was du denkst. Du bist jetzt nicht so einer, der was sich da irgendwie hintereinkehren lässt, sondern Feld ist da, sagst eine Meinung und da geht's rund. Ist es für dich oft auch anstrengend, dass du sagst, okay, du legst da gewisse Sachen auch auf, dass du mit den Kritik oder generell mit denen umgehen musst?
In gewisser Hinsicht schon, wobei mittlerweile weiß ich eigentlich damit umzugehen. Es ist fast ein bisschen ein Spiel schon fast, weil wenn ich so zurückschaue, die Sachen, die vor 2-3 Jahren oder dazu geführt haben, dass es nicht läuft, war für die Öffentlichkeit der gleiche Grund eigentlich, warum es jetzt auf einmal gelaufen ist. Also die Leute und die Medien dran sind sowieso so hin, wie es einem gerade passt. Von dem her, mittlerweile bin ich es gewohnt und spüre auch ein bisschen damit. Ich weiß auch, wann ich mich eigentlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen zurückhalten muss, damit ich mich zu 100% auf meine Sache konzentrieren kann. Social Media mäßig habe ich auch massiv zurückgeschraubt, hat natürlich auch mit den Kids zum Tor, weil ich einfach von meinem Privatleben nicht mehr so viel teilen will, weil ich einfach nicht meine Kinder inszenieren will. Es gibt ja viel Leute, die wohnen, und da, ich habe mich nie als Influencer gesehen, ich habe einfach das gezeigt, was ich so mache, so in der Hinsicht. Ich habe mir auch nie überlegt, was kann ich jetzt machen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber es ist halt nicht mehr so möglich, weil manche Leute, die kriegen dann ein Kind und versuchen dann über ihre Kinder wieder irgendwie einen Hype zu generieren und da Aufmerksamkeit zu kriegen, und das ist das Letzte, was ich will. Also ich will meine Familie so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit außerhalten. Ich bin nicht auf Aufmerksamkeit angewiesen, beziehungsweise will ich es auch gar nicht. Also das war nie der Sinn und Zweck dahinter, dass ich gesagt habe, was ich mir denke, damit ich irgendwie Aufmerksamkeit kriege, sondern einfach, ich habe mir da gar nicht viel dabei gedacht. Aber mittlerweile denke ich mir, okay, wenn ich jetzt meine Kinder so und so inszeniere, dann könnte das in der Zukunft vielleicht irgendwie negativ auf sie zurückfallen, was ich auf keinen Fall will, und von dem her schraufe ich da einfach ein bisschen zurück. Ist natürlich schade für die Fans, weil sie nicht mehr so viel von meinem Privatleben mitkriegen, aber dafür haben meine Kinder hoffentlich ein lockeres Leben, sage ich.
Also was sie jetzt erwartet haben, da richtige familiäre Sachen zu erfragen, werden wir jetzt enttäuschen, weil wir werden auch in die Richtung nichts nachfragen. Conny und die haben davor schon mal gesprochen, dass du das sehr gut haltest und die Familie ist ja im Hintergrund haltest, was ich cool finde. Und trotzdem muss ich nochmal nachfragen, wie hast du den Heiratsantrag gemacht? Das würde ich schon gerne nochmal wissen. Weil das ist schon mal irgendwo in den Medien gewesen, war sehr speziell.
Ja, also man muss dazu sagen, die meisten Leute, die kriegen Kinder und meinen dann, sie müssen sofort heiraten, und das wollte ich halt einfach überhaupt nicht. Also das, für mich war das immer so, das muss passen, und wir haben halt eigentlich nie länger wie 3 Tage für uns gehabt, seitdem wir Kinder haben, und von dem her war eigentlich der Jamaika-Urlaub dann perfekt mit 10 Tagen im Paradies, blöd gesagt. Und ich habe schon 2-3 so Szenarien im Hinterkopf gehabt, und schlussendlich war es halt dann so, dass wir waren in Kingston, mein Cousin war auch dabei, der halt auch mein Trauzeuge ist, mit dem war das ein bisschen abgesprochen auch, und wir sind immer, wenn wir in Kingston gewesen sind, sind wir auf so eine Insel rausgefahren, die ist so 500 Meter lang, 50 Meter breit, und da ist man normalerweise immer allein, vielleicht 2-3 andere Leute, aber man hat eigentlich eine Insel in der Karibik für sich alleine. Ich habe dann beim Schnorcheln den Ring irgendwo in die Badehose gesteckt, war dann immer nervös, dass ich ihn irgendwie verliere. Und aber immer irgendwie griffen ist er eh noch da. Und eigentlich war der Plan gewesen, dass ich so runtertauche und so tue, als hätte ich irgendwas gefunden und dann an den Strand zu schwimmen und dann halt da niederknie. Jetzt war es aber da, wo wir geschnorchelt sind, am Ufer ein bisschen felsig, und jetzt habe ich mir so einen freien Sandfleck im Meer gesucht und habe halt das so gut wie möglich versucht, unter Wasser niederzuknien und von unten nach oben zu schauen. Und so 100% hat es nicht funktioniert, aber ihr hat es taugt, und sie hat Gott sei Dank ja gesagt.
Man, voll romantisch, ich schmelze dahin. Also da hätte ich da jetzt noch ein bisschen zuhören können. Das war jetzt echt schön, und vor allem mit deiner Emotion. Also es war, glaube ich, ein schöner Moment für euch zwei.
Auf jeden Fall. Wir haben das dann auch ein bisschen zelebriert, sage ich jetzt. war allgemein ein flüssiger Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich glaube, wir haben genug zum Feiern gehabt. Erstens einmal die Saison, zweitens haben wir mal Zeit für uns gehabt und drittens eben dann die Verlobung. Also kann man schon auch mal ein bisschen genießen. Und ja, wir haben es uns gut gelassen. Aber wie gesagt, es war dann gleich einmal wieder, wie ich daheim war, zurück auf den Boden der Realität.
Zurück am Boden der Realität, sagst du. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, Social Media hält dich sehr zurück mittlerweile. Wie ist das für dich auch mit den Medien, der Umgang? Du hast gesagt, sie drehen und wenden es manchmal, wie sie es brauchen. Tust du dir dann auch schwer mit den Moderatoren und mit den Interviewpartnern, die was das Interview mit dir führen, dass du da auch persönlich dir denkst, mit den will ich eigentlich gar nicht reden, oder siehst du das Ganze part of the game, es ist egal, wer da steht, ich rede da mit alle gleich?
Also im Allgemeinen versuche ich schon mit jedem gleich zu reden, aber natürlich nach einer gewissen Zeit kennt man die Leute, die Journalisten, und weiß auch, wer wie was trat, oder weiß auch gewisse Szenarien aus der Vergangenheit, und dann passt man halt bei dem einen ein bisschen mehr auf und bei dem anderen weniger. Schlussendlich ist es ganz ehrlich einfacher so, wenn du Erfolg hast, kannst du sagen, was du willst, sie werden es nie negativ dran. Wenn du keinen Erfolg hast, werden sie es immer irgendwie versuchen, so auszulegen, dass das und das schuld ist, dass es nicht funktioniert. Also umso weniger das läuft, umso mehr zurückhalten, umso besser das läuft, umso mehr Blödsinn kannst du drehen, ganz einfach.
Da kann ich mich noch erinnern, 2021 in Flachau, da seid ihr Herrn ans Slalom gefahren, das erste Mal, und da hast du im Vorhinein ziemlich aus dem Fenster gelernt, aber hast du da gut aus der Affäre gezogen, also guten Konter, aber zuerst haben sie dich auch fast ein bisschen zerrissen.
Ja, das war fast das Rennen, wo ich am meisten Druck gehabt habe, muss ich sagen, aber ich muss jetzt das, ich habe es eh schon öfter erklärt, aber schlussendlich ist es um das gegangen, dass halt Wengen abgesagt worden ist und dann auch Kitzbühel abgesagt worden ist. Und für uns waren dann eben zwei Rennen in der Flachau am Programm und dann auch noch Chamonix. Und ich habe halt dann gesagt, jetzt haben wir halt statt die zwei schwierigsten Hänge im Weltcup, haben wir halt jetzt mit Flachau und Chamonix, und das hat dann gar keiner mehr gedacht, haben wir halt jetzt zweimal Märchenwiese. Und dann ist schon Schlagzeile gewesen, zack, bumm, Flachau, Märchenwiese. Und was mir am meisten gestört hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und es ist jetzt auch gut, dass ich da mit zwei Damen rede, dass viele das so gesehen haben als Kritik den Damen gegenüber, so quasi auf was für Hänge sehe ich da vorne und so weiter. Also ich habe auch in dem Satz, wo ich gesagt habe, mit zweimal Märchenwiese, habe ich gesagt, umso einfacher der Hang, umso schwieriger ist es Schnee zum sein, weil umso mehr Leute sind Schnee auf so einem Gelände, oder? Und sie haben es uns auch dann nicht einfach gemacht. Sie haben die Wellen sehr ausgeprägt gemacht. Sie haben sehr, sehr viel Wasser reingehauen. Also es war voll clashen, was mir in dem Fall auch entgegengekommen ist. Aber natürlich, ich habe von links und rechts schon sehr viel kassiert, inklusive den Flachauern. Also vor dem Rennen habe ich schon ein paar Nachrichten gekriegt, was ich eigentlich meine. Sie hauen da alles rein. Und das war ja auch noch etwas, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wie geil das eigentlich ist in Österreich, dass man innerhalb von 24 Stunden einen Ersatzort für Rennen hat. Das geht in keinem anderen Land nicht. Aber das war für die Medien, war das eigentlich alles irrelevant, weil sobald das Wort Märchenwiese gefallen ist, war das für sie schon die Schlagzeile schlechthin, und alles andere war eigentlich egal. Für mich war es dann, ja, das war das Rennen mit der größten Einschaltquote im ganzen Jahr. Ich glaube, wir haben 200.000 Leute mehr oder 200.000 Zuschauer mehr gehabt, die einen Fernseher eingeschalten haben. Ist es so, dass 200.000 Leute mich auf die Schnauzen fliegen sehen hätten wollen. Aber den Gefallen habe ich ihnen Gott sei Dank nicht gemacht. Oder ja, schlussendlich war es mein erster Sieg und war ja, ein Märchen.
So eine kitschige Story.
Brutal, ja.
Ja, unglaublich. Also.
Aber was ich vielleicht noch dazu sagen muss, wo wir ins All extrem Schwadu haben in Flachau, war beim Besichtigen. Wir haben jede bis zur letzten Sekunde ausgenutzt, weil durch das, dass das Gelände ganz over gleich ist und da vier eigentlich komplett identische Wellen drin sind, vor allem im zweiten Durchgang dann, wo du den ersten Durchgang noch im Kopf hast, den du ja wieder rauskriegen musst, haben wir, ich hab zuerst gemeint, ja, ich tue mir so Schwachheit, weil ich so nervös bin oder weil ich so einen Druck habe. Und dann stehen wir auf der letzten Welle und der Matt, der Blacky und ich. Und ja, tatsächlich, ich weiß nicht, wo ich umgehe, wenn ich den Lauf durchgehe. Bin jetzt bei der zweiten, dritten oder vierten Welle, weil alles so identisch war. Also zum Laufmerken ist Flachau ein brutal schwerer Hügel, sage ich jetzt einmal.
Cool. Ich muss nicht mehr lachen.
Du, Feli, was warst du gern geworden, wenn du nie Skifahrer geworden wärst? Also was waren deine Kindheitsträume, Pläne oder war das immer für dich klar, du wärst ein Skifahrer?
Nein, es war definitiv nicht klar, dass ich Skifahrer wäre. Ich weiß aber auch nicht, was es ist geworden war. Also für mich war das immer so Schritt für Schritt weitermachen und es ist halt Gott sei Dank immer, ja, mal Treppen auf für Treppen ab. Also es ist definitiv nicht immer bergauf gegangen, aber für mich war es das schon noch, wie ich so in der Skiabteil war. Ja, Ski, also Weltcupfahrer, das ist zwar ein Traum, aber dass das in Erfüllung geht, das ist schon sehr unrealistisch. Das war mir als Kind irgendwie schon bewusst. Aber trotzdem habe ich halt immer einfach mein Bestes gegeben und immer weitergemacht. Und ja, trotz ein paar Rückschläge hat es dann irgendwie funktioniert. Was ich sonst geworden war, keine Ahnung, vielleicht Fußball in der dritten Liga, so Mario Basler mit Chicken und Bier. Oder so. Aber nein, keine Ahnung. Irgendwas mit Bewegung, glaube ich, war schon das mit Chicken und Bier, das war jetzt auf das ausgelegt. Also erste Liga hätte ich sicher, ich will jetzt nicht sagen, dass ich guter Fußballer gewesen war, aber für die dritte Liga hätte es vielleicht gereicht. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ja, wo mich der Weg halt hingeleitet hätte. Also ich bin immer einer, der sehr viel instinktiv gemacht hat und aus der Intuition aus und das, was sie ergeben hat, das hat sie halt ergeben. Bin in meiner Karriere so nebenbei auch in ein paar Sachen eingestolpert, die ich eigentlich nicht geplant gehabt hätte oder eigentlich nicht wollte, wenn wir jetzt da schon vorher beim Mikro waren, das in meinem Kleiderschrank steht. Also das sind alles Sachen, die ich so für mich eigentlich zur Gaudi mache und dann irgendwie durch andere Leute dann da eine, ja, geworfen worden bin, was dann aber trotzdem irgendwie immer lustig war und coole Erfahrungen waren. Aber ja, für mich war das erste Ziel Skifahrer und das Ziel habe ich verfolgt und ich fühle mich ja sehr, oder ich weiß das sehr zu schätzen, dass das aufgegangen ist, weil ich weiß extrem viel Leute, die den gleichen Weg gegangen sind, die den gleichen Aufwand auf sich genommen haben. Ich nehme nur her, Skihauptschule, habe ich drei Klassen unter mir erlebt, drei Klassen über mir, mit meiner Klasse sind es sieben Klassen und ich bin der einzige männliche Skifahrer, der übrig geblieben ist. Also da sieht man mal, wie das einfach ausselektiert wird. Und da gehört aber nicht nur Ehrgeiz dazu, sondern extrem viel Glück und von dem her weiß ich das, ja, fühle ich mich sehr glücklich, dass mein Traum in dem Fall in Erfüllung gegangen ist.
Gott sei Dank bist du Skifahrer geworden, weil...
Ja, kann ich bitte?
Wir dann immer... Man muss sagen, unsere Internetverbindung, weil wir... Die Schmiede ist in der Pampa, ich bin in der Pampa. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist, Feli. Aber unsere Internetverbindung kackt zwischendurch ab und deswegen immer Hand heben wie in der Schule. Und ich habe gerade die Hand kommen, weil... Das wollte ich nur anmerken. Gott sei Dank bist du Skifahrer geworden. Du hast 6 Weltcupsiege, 25 Podestplätze insgesamt bei den Olympischen Spielen, hast Silbermedaille in der Mannschaft. Du bist extrem cooler Typ, deine Persönlichkeit. Aber eins fällt mir auf, das tut mir im Herzen weh. Ich habe in ganz Wikipedia kein Resultat von Super-G und Abfahrt gefunden. Also, ist ich immer nur Slalom, Riesen, wild erfolgreich, aber was ist los? Ein bisschen wenigstens.
Ja, also mein Vorbild war ja Hermann Mayer, also von dem her, ich war schon speedorientiert gewesen. Aber dann ist da sowas dahergekommen im österreichischen Skiverband, das hat Slalomkrise geheißen. Und seitdem kommt man sowieso viel, wir stolpern von einer Krise in die andere. Ja, ist es so. Jetzt heißt es wieder da mal Krise. Schlussendlich, ja, ich bin Batschakofl Europacup-Opfer gefahren. Ich glaube, da bin ich 33. geworden. Das war so mein bestes Ergebnis. Ansonsten ein paar FIS-Rennen und ja, in die höheren Ligen hat es mich leider dann nicht mehr auf die Speedzeiten verschlagen. Ich habe dann immer wieder so in Innergrems habe ich auch dann einmal versucht, wieder ein paar Punkte zu machen, weil ich super Kombi fahren wollte. Ich habe aber dann leider eben durch das, dass es körperlich bedingt immer ein bisschen ein Problem war, habe ich kaum meine Tage zusammengekriegt in meine zwei Hauptdisziplinen. Habe ich schauen müssen, dass ich einfach da meine 7 Zwetschgen beieinander habe. Und durch das hat es leider nie hingehauen mit einem Speed-Einsatz. Tut mir selber ein bisschen weh, nicht nur euch Speed-Queens da. Aber ja, vielleicht in meiner letzten Saison, ich meine, Nachwuchs habe ich schon, von dem her, Gene sind verbreitet, no risk, no fun. Es war schon mal cool da oder da, die langen Latten nur zum Legen, aber ich wüsste halt momentan nicht, wann ich dafür Zeit finden soll. Also es ist, wenn, dann mache ich ja keine halben Sachen, sondern möchte natürlich das auch professionell umgehen und vor allem auch von der Sicherheit her musst du halt einfach deine Kilometer auf die Speedsheet zusammenbringen und das wissen die einfach nicht, wo ich mir die Zeit hernehmen sollte. Von dem her konzentriere ich mich auf meine zwei Disziplinen. In zwei Jahren war der Plan, dass ich einen Riesendal auf die Seiten stehe. Vielleicht wechsle den ja aus gegen Speed-Disziplin, da brauche ich nur einmal fahren, das geht einfacher.
Ja, du bist so dran. Deine Gedankengänge gefallen mir. Du hast gesagt, es war immer ein bisschen ein Problem. Angesprochen ist wahrscheinlich der Rücken in dem Fall. Wie geht's dir jetzt damit? Wie hast du es im Griff?
So im Allgemeinen habe ich es gut im Griff. Ich muss natürlich dahinter sein. Ich muss täglich meine täglichen 7 machen, damit ich es auch im Griff habe. Auch im Urlaub und so weiter. Also wenn ich mal 2-3 Tage mich nicht mit meinem Körper beschäftige, dann ja, zeigt mir der gleich einmal wieder auf, dass was zum Tor wäre. Momentan, wie gesagt, also der Sommer läuft einmal so reibungslos wie eigentlich schon lange nicht mehr. Jetzt nach unseren Conditests habe ich wieder ein bisschen meinen Nerv gespürt. Das war jetzt von meinem ersten Bandscheibenvorfall, der immer wieder, wenn ich zu hohen Tonus habe, vor allem Beinbeuger und Arschmuskulatur, dann ist einem einfach ein bisschen zu eng und dann macht sich der bemerkbar. Da muss ich dann ein bisschen zurückstraufen und ja, mehr Bewegung machen als Training, aber im Allgemeinen weiß ich, was ich da muss, damit ich es im Griff halte. Und ja, ich kriege immer wieder, wie soll ich sagen, ist ja sehr nett, aber immer wieder sehr viele Nachrichten und so weiter, probier mal das und tu mal das und ich hätte da einen und das ist zwar sehr nett, aber ich weiß eigentlich zu 100%, was ich brauche, damit ich es im Griff habe. Nur im Winter ist das Problem, wenn du jetzt Wochenende zweimal mit dem Hammer draufhaust, dann ist es halt schwierig, dass man es dann auf die Dauer im Griff hält. Letztes Jahr hat man gesehen, dass weniger oft mehr ist. Ich habe einen Fehler gemacht und das waren 2 Riesendal auf Tag zu viel vor dem Doppelwochenende in Alta Badia. Und aus dem habe ich wieder extrem viel gelernt. Also für mich ist wichtiger, vielleicht einen Trainingstag weniger dafür mit 100% Einsatzfähigkeit am Renntag, am Start zu gehen. Das hat sich ja, bewährt in der Saison und das werden wir auch die nächsten Saisonen so weiterverfolgen.
Wie hast du da mit Autofahren getan? Weil ich habe immer gemerkt, dass Autofahren eigentlich die Reise an sich immer das Schlimmste ist. Also Skifahren an sich ist eine Sache. Ja, und nach dem Training setzt du ins Auto und daheim kommst du fast nicht mehr raus, weil der Rücken alles zumacht, der Popo alles zumacht, dass das oft fast das Schlimmere ist als das Skifahren an sich.
Stimmt, die Reisen sind bei uns das größte Manko und das verstehen auch viele nicht, was das heißt, wenn man in eineinhalb Wochen in Levi, in Beaver Creek und dann in Val d'Isère 4 Rennen hat. Die 4 Rennen sind nicht das Problem, aber der Aufwand oder die Reisen zwischendrin machen es einfach extrem schwierig, dass man da immer wieder mit 100% am Start steht, vor allem wenn man schon mal was gehabt hat. Und ja, bei mir ist es so, also bei mir ist immer ein Polster in der Lendenwirbelsäule, ein Polster unter die Knie, damit ich einfach da gewisse Entlastungen habe. Ich habe ja am Ende der Reise, wenn ich jetzt zum Rennort hinfahre, eigentlich schon meinen fixen Therapietermin. Ich habe, wenn ich zurückkomme, am Montagvormittag sofort meine Therapie. Und wie gesagt, also bei mir ist Pause fast das Schlimmste. Ich spreche jetzt nicht von Training, aber von Bewegung, also Mobilisationsübungen und so einfache Rumpfübungen, um das Ganze ja wieder auszugleichen. Mit dem habe ich es ja mittlerweile sehr, sehr gut im Griff.
Jetzt haben wir schon viel gehört, dass du körperlich die voll im Griff hast und voll in Shape bist. Mental hast du ja einen guten Ausgleich, nämlich Fischen. Wie läuft es da? Schon viel gefangen oder ein bisschen rar, die ganze Sache?
Ja, wie gesagt, Anfang Sommer war es ein bisschen schwierig, da bin ich wenig dazu gekommen, aber jetzt bin ich schon einmal 2-3 Wochenenden sogar unterwegs gewesen, immer mit meinem Bruder eigentlich, einmal die ganze Family mit dem Bus und zweimal mit meinem Bruder. Die Kids taugt das extrem, da ein Wochenende am Wasser verbringen, da geht es auch weniger um das, dass man jetzt so viel Fisch fangen, wie es gerade geht, oder so große Fisch fangen, wie es gerade geht. Hauptsache außen sei in der Natur. Man erlebt einfach extrem viel. Also ich bin ja eher der dann irgendwo da hinfährt, wo ich am liebsten eine Woche lang keinen Menschen nicht sehe. Und dann kannst du schon mal sein, dass am Abend der Biber vorbeischwimmt oder weiß nicht, Igel oder Fasan und Zeug. Also wir bauen dann immer so mit so Steckhai, so Häuser. Entweder kleine Häuser für die Zwerge oder auch große Häuser, wo man dann Indianer spielen und so Sachen. Also es ist einfach für sehr eine coole Geschichte, ein bisschen Wasser spielen, Staudamm bauen. Aber natürlich auch anstrengend, weil alles, was am Wasser passiert, ist natürlich 100% Fokus immer, weil mit Kindern am Wasser ist halt einfach gefährlich. Und von dem her ja, kann man eigentlich keine Sekunde nicht wegschauen. Das ist schon etwas auch, wo das Wochenende dann anstrengend werden kann. Aber wenn ich meistens frage, also wenn ich jetzt mit Leo fahre, dann frage ich am Montag meistens, du magst am Wochenende wieder fahren? Und dann sagt er, ja, ja. Und dann redet er jeden Tag schon davon, jetzt am Wochenende fahren wir wieder. Und für ihn, aber wenn dann ein Fisch beißt und er spielt gerade irgendwas, ist für ihn der Fisch unwichtig. Er möchte da und spielen und zeigen. Und das ist ja eigentlich um das, was geht. Also das ist ja auch bei mir beim Fischen, also es gibt ja mehrere Arten von Fischerei, andere fahren nach Kroatien, damit sie einen 30 Kilo Karpfen fangen, für mich geht es eher darum, ich suche mir, also das Coolste, was ich gemacht habe, auch nach Kroatien fahren, aber einfach auf Google Earth einen See oder einen Fluss auszusuchen, wo ich noch nichts davon gehört habe und mein Ziel ist da ein oder zwei Fischfänger oder eben einen Fisch zum Fangen, die Herausforderung macht es aus, wie groß der dann ist, das ist irrelevant. Was mir nicht taugt, ist jetzt irgendwann ein Teich hinfahren, wo die Fische im Kreis schwimmen, damit sie sich 2-3 Mal im Jahr auf irgendeinen scheiß Hackel aufhängen. Das hat für mich wenig mit Fischen zum Tor. Für mich geht es um die Herausforderung und in der Natur zum Sein und was zum Erleben. Und das versuche ich auch meine Kinder weiterzugeben. Und ja, ich hoffe, dass wir das noch eine Zeit so ausleben können.
Du hast da ja auch einmal ein bisschen einen Shitstorm geerntet vor ein paar Jahren. Wie du sagst, Fischen gibt verschiedene Art und Weisen. Du schickst deine Fische die meiste Zeit wieder zurück ins Wasser.
Ja, also ich esse Fisch. Ich gehe 2-3 Mal im Jahr fliegen fischen und nehme einen Forein mit heim. Forein ist für mich der beste Speisefisch, den es gibt eigentlich, wenn er frisch gefangen ist. Aber die Karpfen, die ich fange, die sind teilweise so alt wie ich und man muss das auch so sehen. Ein Fisch mit der Größe, wie ich den teilweise fange, wenn der, weiß nicht, 15 bis 20 Kilo oder sogar noch mehr hat, der ist extrem wichtig für das ganze Ökosystem. Das dauert 20 Jahre, bis ein Fisch wieder die Größe erreicht hat und der legt einfach das Zehnfache an Eier, was ein kleiner Fisch legt, oder? Der ist einfach für die Reproduktion extrem wichtig. Und natürlich verstehe ich das auch, dass gewisse Leute das vielleicht nicht verstehen können, dass man Fisch fängt und dann wieder auslässt, dass das in gewisser Hinsicht ein bisschen makaber ist, aber ich kann nur sagen, also ich habe die größte Demut vor dem Tier, wenn das da vor mir liegt, also wenn ich in irgendeinem großen See einen 20 Kilo Fisch fange, dann fange ich fast 3 nur. Also das ist für mich ein besonderer Moment und eine große Ehre, dass ich mit so einem Tier eine Begegnung machen darf. Du siehst halt die Fische halt beim Tauchen eigentlich oder so fast nicht. ich bin auch viel am See und schaue einem einfach nur zu. Ich schmeiße einen Futter rein und schaue einer eine halbe Stunde beim Essen zu. Ich muss da keinen Hackl nicht reinschmeißen. Aber irgendwo bin ich halt dann echt Angler und ja, gehe dann die Herausforderung an und will den überlisten auch. Aber wie gesagt, also für mich geht es um das auch, dass der nennen wir es jetzt mal Wettkampf zwischen Fisch und Angler so fair ist, dass der Fisch Ausweichmöglichkeiten hat, dass er einfach nicht nur im Kreis schwimmt und eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis er sich auf einen Hackl aufhängt, sondern das ein bisschen ein faires Game ist und ist was Schönes. Beim Karpfenfischen macht es halt so besonders, dass jeder Fisch anders ausschaut. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fisch mit 10 Kilo fange und ein Foto mache und ich fange den theoretisch 10 Jahre später wieder, dann erkenne ich den wieder. Und das zum Sehen, wie sich der Fisch entwickelt hat, der hat 10 Kilo draufgepackt oder eben den geht's gut und der hat sich einfach entwickelt und wir sind beide 10 Jahre älter geworden und das ist dann einfach eine coole Geschichte und für mich etwas vom Schönsten, was es gibt.
Schmiedi und ich sitzen da, staunen, lauschen mit großen Ohren deine Worte. Also, Feli, wir kennen jetzt uns schon lang, Schmiedi, wir sind alle im gleichen Boot, sind in den Skizirkus aufgewachsen, aber heute habe ich Facetten von dir gehört, da wo ich mir gedacht habe, schau, den Feli gibt's auch, vom romantischen Feli bis zum Bad Boy Feli, also alle möglichen Facetten sagst du da und es gibt einen auch sehr sozialen Fälle, der was seine Haare gespendet hat, gleich nach der Kugel mit riesengroßer Kugelfeier. Magst du uns da noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das war jetzt das zweite Mal eigentlich. Ich habe mir vor 4,5 Jahren, schon nachdem ich mir die Haare 5 Jahre lang wachsen habe lassen, habe ich auf 9 mm gestutzt und ich habe da vorher eben eine Anfrage gekriegt von einem Verein, ich glaube, der heißt Ein Herz für Steirer oder ist es, ja, ich glaube, Ein Herz für Steirer ist es. Ja, und die haben mich gefragt, ob ich irgendwie eine Spende habe oder so. Also das ist jetzt gar nicht um die Haare gegangen und so weiter, sondern allgemein, ob ich sie irgendwie unterstützen kann. Und dann sage ich, du, ich bin eigentlich dabei, dass ich mir meine Haare abschneide, kannst du mit dem was anfangen? Und dann waren die gleich begeistert und ja, das war dann die erste Aktion vor 4,5 Jahren und heuer habe ich halt gewusst, im Frühjahr schneide ich mir es wieder. Mein Physio, der hat die gleiche Matten oder ähnliche Matten gehabt wie ich und der hat komischerweise oder zufälligerweise dieselbe Idee gehabt und dann habe ich gesagt, hey, ja, das machen wir zusammen im Frühjahr. Und habe ihm halt gesagt, ich hätte da den Verein und da werde ich dir wieder hinspenden. Ja, passt, der ist dabei. Und dann hat sich das halt irgendwie so aufgeschaukelt, dass ich da um die Kugel mitgefahren bin. Und dann haben wir gesagt, ja, passt, das machen wir beim Finale. Kugelfeier oder so in der Hinsicht hat sich das halt irgendwie ergeben. Die Partynacht von der Kugelfeier, die war ja lang. Aber die geilste Zeit eigentlich waren die 2 Stunden bei uns im Zimmer, wo wir zwei mit den Zepf da waren und dann eben ins gegenseitig abrasiert haben, nebenbei die Kugeln mit rumgefüllt haben und da eben, ich habe da Sangria-Strohhalm mitgenommen und wir haben das einfach zelebriert. Und irgendwie war das geplant gewesen, dass wir das einfach mit 10, 15 Leuten mit der Mannschaft machen und es ist dann irgendwie ausgeartet, dass 40 Leute in unserem Zimmer beziehungsweise in unserem Stock und am Balkon oder im Physiozimmer und im Stock und Balkon und alle zusammen eine Gaudi und eine coole Aktion mit einem coolen sozialen Hintergedanken und ich hoffe, dass irgendwer eine Gaude mit unseren Haaren hat.
Also das Ganze heißt Verein Steirer mit Herz. Sage ich euch noch was, weil ich habe es natürlich jetzt gleich nochmal nachgeschaut. Am 14.09. gibt es da eine Veranstaltung am Dorfplatz in St. Johann im Sagautal. Die Görgel Litzi singt dort. Singst du auch?
Nein. Was? 14.09.
Ja.
Da bin ich leider in Chile. Aber geht's da hin? Geht's da hin?
Da musst du eine Sangesgrüße aus Chile noch schicken.
Alles lass mal.
Jetzt sind wir schon fast, sind wir eigentlich schon in der Steiermark, die Conny und ich, wahrscheinlich die Steirerinnen. Was verbindest du mit der Steiermark, abgesehen jetzt von der Haarspende? Oder an was denkst du, wenn du hörst die Steiermark?
Naja, in gewisser Hinsicht Schladming auf jeden Fall. Meine Freundin kommt unter Anführungszeichen auch aus Schladming, beziehungsweise wohnt meine Schwiegermutter in Schladming, also in der Steiermark. Ansonsten habe ich relativ wenig Verbindungen in die Steiermark. Also ich würde sagen, Schladming ist meine größte Verbindung zur Steiermark. Und es zwar natürlich.
Na Gott sei Dank, jetzt hast du die Kurven noch gekreuzt.
Und Feli, wir haben auch immer ein Spiel am Ende unserer Folge. Aber zuerst ist mir noch was eingefallen. Was ist dein Lieblingsrennen im Winter?
Mein Lieblingsrennen? Ich muss fast sagen Adelboden, weil die Stimmung einfach unglaublich ist und für uns das vom Druck her und vom ganzen Trubel rundum einfach relaxter ist. Und der Hang einfach extrem abwechslungsreich und ja, anspruchsvoll ist.
Und weil es einfach ein super Lied dort gibt.
Das ist auch ganz lustig. Die Schweizer Fans sind allgemein cool. Natürlich, wenn ich mir ein Rennen aussuchen könnte, das ich gewinnen möchte, dann ist es Kitzbühel. Aber so, wenn ich jetzt sage, mein Lieblingsrennen am entspanntesten und vom Gelände und alles, ist es Adelboden, ja. Ich habe auch schon ein paar Glocken, da schau, siehst du, da.
Ah ja, hinten noch. Ja, wir sehen es, wir sehen mehrere. Ich muss auch nochmal sagen, es ist wieder irrsinnig schade, dass wir kein Video online stellen, weil ich war mir nicht ganz sicher, wer sich mehr über den Ausflug freut am See mit Damm bauen und so Häuserl bauen, ob das du bist oder deine Kids sind. Ich habe es nicht genau sagen können in den Emotionen, wer sich da jetzt wahrscheinlich mehr gefreut, dass er das machen darf.
Naja, ich finde es schon auch schön, wenn ich einmal allein fahre und einfach einmal zwei Tage relaxen kann, aber ist schon lustiger.
Wir haben diesen Sommer eingeführt, ein Entweder-Oder-Spiel oder Antworten zu geben. Und wirklich, wenn es geht, mit Entweder-Oder halt, dann eins von die zwei zu antworten. Bitte, Conny.
Eine Slalompiste, eine vereiste Slalompiste oder ein ruhiger Abend am See und ein paar Fisch fangen?
Ich nehme den ruhigen Abend am See und ein paar Fisch fangen. So eine richtig vereiste Slalompiste, da steht es tapfer am Start schon, sage ich jetzt einmal so. Das ist fast wie wenn man auf einer Wachsenabfahrt am Start steht.
Die startet gleich voll mit was Wühlen rein. Ich bin da sehr einfach gestrickt. Steak oder Fisch?
Surf and Turf.
Rum oder Bier?
Rum.
Heimsieg oder Weltmeister?
Das ist ja fast das Gleiche eigentlich. Ich nehme den Heimsieg bei der Weltmeisterschaft.
Sehr schön, auf das habe ich gewartet.
Weiter geht's mit Urlaub am Meer oder in die Berge?
Das kommt drauf an, ob in die Berg ein See dabei ist.
Entweder oder.
Ja, man kann ja Urlaub in die Berg an einem See machen, dann nehme ich die Berge, aber ich brauche Wasser, also nehme ich das Meer. Also ich bin kein Wanderer im Sommer, das nicht, nein.
Du bist einfach ein Traum.
Am Meer. Also. Ich nehme das Meer.
Aber jetzt kommt die wichtigste und also wirklich die absolute Frage und die ist wirklich wichtig und denk nach und man kann nicht beides nehmen, gell? Und du musst dich gut entscheiden. Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Mit.
Da-da-da-da-da-da! Dankeschön.
Ja, kriegst du einen Punkt. Jawohl, Conny.
Ist okay. Am besten noch kalt, so dass er noch ein bisschen so bissfest ist.
Schneidest du die Butter runter, oder dass du so...
Ja, genau. Gescheit besser und dann schneide ich so halbe Zanti Stücke runter und dann kommt noch ein Zanti Nutella drauf. Nein, so wachs bin ich nicht.
Aber brutal.
Nein, ich würde nur sagen, Feli, von dir können wir alle noch was lernen. Nicht nur mit der Nutella, sondern generell die letzten 40 Minuten.
Gefreut mich, wenn es euch gefallen hat.
Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest oder was erzählen willst, was sie noch nicht gewusst haben von dir?
Also ich glaube, man weiß mittlerweile fast alles über mich. Leila, magst du noch was sagen? Leila, sag was. Na, du, wenn wir gerade im Sommer sind, einen schönen Sommer, genießt die Zeit und vergesst aber dann nicht im Winter wieder einschalten, wenn wir auf unsere zwei Holzbrettel unterwegs sind.
Live im ORF1.
Was ist wollt? Ich mache jetzt doch keine Werbung für irgendeinen Sender, das ist mir wurscht. Schalt's die Glotzen ein.
Wui, mit der Schmiedi muss die ORF-Werbung machen, weil...
Ach so, Schmiedi, du bist ja angestellt, gell? Mit
mir jetzt nicht. Auf der dunklen Seite.
Mach du die Schleichwerbung, ich nicht. Schalt's die Glotzen ein.
Sagt der, der was gesagt hat, dass man mit einer Atomic-Ski nicht mehr Skifahren braucht, weil der Ski so gut ist.
Ja, also, da kriegst du sogar ich.
Hey, danke für die Zeit. Danke, dass du so bist, wie du bist.
Ich sag danke. Schönen Nachmittag. Ich fahr jetzt am See, Zwergenhäusl bauen.
Dann komm ich einmal. Zwergenhaus schauen. Hast du unseren Podcast schon mal bis zum Ende gehört?
Ich hab bis jetzt nicht gewusst, dass ich es am Podcast hab, bis mir die Conny drauf angeredet hat, aber ich werde mir unsere Folge weiter bis zum Ende anhören.
Dann wirst du jetzt nicht wissen, wie wir uns verabschieden, aber wir machen es trotzdem. Danke fürs Dabeisein, danke in Fälle und alle anderen, schaltet wieder ein. Nächste Woche haben wir wieder einen neuen Gast. Und in diesem Sinne, tschüss.
Bussi.
Baba.
Jawohl.
Steirer Blut ist kein Himbeersaftel.
Du bist ein Naturtalent, danke.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.